Heute sprechen wir in der Spiritualitätssendung über die geistliche Unterscheidung in der Nachfolge Christi. Herzlich willkommen dazu, sagt Gabi Fröhlich. Die Unterscheidung der Geister ist für den Christen von heute vielleicht wichtiger denn je. In einer Welt der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten werden uns tausenderlei Entscheidungen abverlangt, wenig ist genau vorgegeben, vieles dürfen, sollen und müssen wir bewusst wählen. Wir vertiefen die christliche Tugend der Unterscheidung der Geister daher in drei Sendungen mit dem Passionistenpater Gregor Lenzen. Er ist Provinzial der süddeutsch-österreichischen Provinz seines Ordens und uns zugeschaltet aus Eichstätt. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Fröhlich.
Pater Gregor, in der ersten Sendung aus dieser kleinen Reihe ging es um den Mann, an den wir bei der geistlichen Unterscheidung vor allem denken, nämlich Ignatius von Loyola. Und in der zweiten haben wir über die diesbezügliche Tradition der Wüstenväter gesprochen, nach der Überlieferung von Johannes Kassian. Heute geht es also im dritten und letzten Teil um die Nachfolge Christi. Und zwar meinen wir damit nicht die Nachfolge des Herrn im weiteren Sinne, sondern ganz konkret das bekannte Werk von Thomas von Kempen, das eben diesen Titel trägt, Nachfolge Christi. Nach der Nachfolge Christi, dieses kleine Werk ist bis heute ein Klassiker für alle, die ein intensives geistliches Leben führen wollen. Viele haben dieses Büchlein direkt neben der Bibel stehen. Was, Pater Gregor, macht die Nachfolge Christi eigentlich zu solch einem Standardwerk in der geistlichen Literatur?
Ja, es ist eben auch eine Sammlung, könnte man sagen, der ganzen Tradition vorher. Also dieses Buch ist ja erschienen im Jahre 1418 und es hat von seinem Verfasser Thomas von Kempen einfach viel aufgenommen aus der geistlichen Tradition, die vorausgegangen ist. Also bis in die monastische Tradition zurück, bis zu solch großen geistlichen Lehren wie dem heiligen Bernhard von Clairvaux oder Gregor dem Großen und anderen. Und das macht es also so kostbar, dass es im Grunde ein geistliches Schatzkästlein ist, das viele Erkenntnisse, Erfahrungen von Christen enthält, die im Grunde zeitlos sind und die uns auch in der heutigen Zeit etwas sagen können.
Der Autor ist ja an sich gar nicht so bekannt. Er ist eigentlich bekannt durch dieses eine Werk. Wer war das eigentlich, Thomas von Kempen?
Ja, Thomas von Kempen ist eigentlich als Thomas Hemmerken, das war sein Nachname, im Jahre 1318 in Kempen, das liegt am Niederrhein, geboren. Deswegen Thomas von Kempen. Und er starb dann am 25. Juli 1471 im Kloster Agnetenberg bei Zwolle in den Niederlanden. Als junger Mensch folgte er seinem Bruder, seinem älteren Bruder, und siedelte nach Deventer in den Niederlanden um. Dort ging er zur Schule und wurde dann eben auch Mitglied dieser neuen Bewegung der Brüder vom gemeinsamen Leben, einer Gemeinschaft, die sich damals gesammelt hatte unter einem gewissen Gerd Grote, auf den ich noch eingehen werde im Vortrag, und die eben gerade dieses Ideal der Nachfolge Christi hatten und ihren Lebensunterhalt zum Beispiel aus dem Abschreiben von Büchern sich verdienten. Und ein verinnerlichtes Leben suchten auf dem Wege der Meditation. In diese Gemeinschaft ist er zunächst mal gekommen und ist dann später eingetreten in dieses Kloster Agnetenberg als Augustiner Chorherr. Und da war er dann längere Zeit mit der Ausbildung der Novizen befasst. Und aus dieser Tätigkeit heraus ging diese vierteilige Schrift der Nachfolge Christi hervor, die zunächst einmal lateinisch verfasst war und dann aber verschiedene Übersetzungen erlebt hat im Laufe der Zeit. Und eben heute neben der Bibel fast das meistverbreitete christliche Buch darstellt.
Der Autor dieses Schatzkästchens, geistliches Schatzkästchen, haben Sie die Nachfolge Christi genannt, Pater Gregor. Und wir hören nun, was Thomas von Kempen da gesammelt hat über die Unterscheidung der Geister.
Ja. Zunächst möchte ich aber noch dieses Buch etwas einbetten in die damalige Zeitströmung. Und gerade in diese Erneuerungsbewegung, die man die Devotio Moderna nennt. Also unter Devotio Moderna, das heißt zu Deutsch neue Frömmigkeit, verstehen wir eine religiöse Erneuerungsbewegung innerhalb der Kirche des Spätmittelalters. Sie entstand im ausgehenden 14. Jahrhundert in den Niederlanden und verbreitete sich im 15. Jahrhundert vor allem in Nordwestdeutschland. Und herausragender Vertreter dieser Erneuerungsbewegung war, oder Begründer fast, könnte man sagen, war der schon genannte Gerd Grote. Er lebte von 1340 bis 1384 und war aus dem niederländischen Deventer. Und aus dessen Tätigkeit hat sich dann die zunächst einmal nicht monastische Bewegung der Brüder vom gemeinsamen Leben entwickelt. Und später entstand dann in der Folge eine im Geist der Devotio Moderna reformierte Augustiner-Chorherrengemeinschaft, in die dann Thomas von Kempen auch eingetreten ist, in diesem Kloster St. Agnetenberg. Besonders verbreitet war die Bewegung im 14. und 15. Jahrhundert in niederländischen und niederrheinisch-westfälischen Gebieten. Das war damals so eine Kultur, ein Kulturraum. Und das bedeutendste Werk dieser geistigen Bewegung der Devotio Moderna ist eben die Imitatio Christi, also die Nachfolge Christi des Thomas von Kempen. In dieser geistigen Bewegung der Devotio Moderna ging es darum, eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Die Devotio Moderna zielte auf eine besondere persönliche und innerliche Frömmigkeit ab, die ihre Kraft nicht so sehr aus der Mitfeier der kirchlichen Liturgie und aus den Sakramenten schöpfte, als vielmehr aus der stillen Betrachtung des Leidens Christi und aus dem Geiste der Bergpredigt. Natürlich haben die Mitglieder dieser Bewegung die Liturgie mitgefeiert und die Sakramente empfangen, aber ihnen war eben gerade der Weg der Meditation auch sehr wichtig. Und Fokus, also Brennpunkt ihrer Betrachtung war das Leben, beziehungsweise gerade auch das Leiden Christi, seine Passion. Und es ging darum, immer mehr den Geist der Welt abzulegen und Christus ähnlich zu werden, so könnte man sagen. In dem zweiten Band der Geschichte der christlichen Spiritualität, die von Bernard McGinn und John Mayendorf herausgegeben wurde, liest man einiges über diese Devotio Moderna, und daraus möchte ich jetzt in der Folge einige Abschnitte zitieren. Da heißt es, alle Anhänger dieser Bewegung widmeten sich dem, was sie innere Frömmigkeit nannten. Dieses Bemühen um das spirituelle Leben auf dem Wege der inneren Frömmigkeit und seine Beziehung zur äußeren Ordnung der Gemeinschaft zeigen in der Tat große Ähnlichkeit mit der Spiritualität des traditionellen Mönchtums. Gerhard Grote, der anerkannte Gründer der Devotio Moderna, entwickelte seine Grundvorstellungen vom geistlichen Leben während eines Aufenthaltes bei den Kartäusern. Also er war doch ganz beeinflusst von der monastischen Tradition. Und er zeigte dann auch eine Haltung, die den Kern der Devotio Moderna ausmacht und die tief in der monastischen Tradition verwurzelt ist, nämlich die Haltung der Weltverachtung. Das klingt in unseren Ohren etwas negativ, aber es ging darum, ganz klar zu machen, was eben Geist der Welt ist und der Geist, der aus Gott stammt. Und hier sich klar einfach dem Geist Gottes zuzuwenden, darum ging es den Anhängern dieser Devotio Moderna, sich von diesem Geist durchdringen und verwandeln zu lassen, sodass sie Christus immer ähnlicher wurden. Der Weg zu Gott ist nach den Vorstellungen der Devotio Moderna ein Leben des Kampfes, der Weltverachtung und der Selbstverleugnung. Um dieses Ziel zu erreichen, muss man dem Menschsein Christi, vor allem seiner Leidensgeschichte, durch Meditation, Gebet und demütige Selbstaufgabe nachfolgen. So heißt es hier in der Spiritualitätsgeschichte. Nachfolge heißt demnach, sein Leben am Beispiel des Lebens Christi auszurichten. Und die Bücher, die Gerhard Grote für seinen persönlichen Gebrauch abgeschrieben hatte und auf die er sich immer wieder bezog in seiner geistlichen Lehre, umfassen die Klassiker der mittelalterlichen Frömmigkeitsliteratur, vor allem die Werke Johannes Cassians, Gregor des Großen und Bernhards von Clairvaux. Die Spiritualität Grotes war demzufolge tief in der monastischen, kontemplativen Tradition verwurzelt. Grotes einflussreichste Schüler waren Florenz Radeweins und Gerhard Zerbold von Süpfen. Und das zentrale Thema der Schriften von Grote, Radeweins und Zerbold wurde dann später zum Titel eben der berühmten Abhandlung, mit der wir uns heute beschäftigen, jener Abhandlung des bekanntesten Vertreters der Devotio Moderna, eben die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen, Kanoniker des Klosters St. Agnesberg. Das Werk kann man als Summa Spiritualitatis, also Summe der Spiritualität, nennen. Der Zusammenfluss von Gedanken, die sich die Meister der mittelalterlichen Spiritualität über das Thema Nachfolge gemacht haben. Für den heiligen Augustinus stellten die Orientierung an Christus und seine Nachfolge die eigentliche Bedeutung des spirituellen Lebens dar. Christus als Gott ist das Ziel. Als Mensch ist er der Weg. Für den heiligen Bernhard von Clairvaux bestand der geistliche Weg ebenfalls in der Nachfolge Christi, wobei man sich sowohl auf die menschliche Natur als auch auf die Göttlichkeit Christi bezog. Man müsse mit der Liebe Christi als Mensch beginnen, bevor man zur Liebe Christi als Gott emporsteigen könne. Um dies zu erreichen, bedürfe es der ständigen Meditation über die Geheimnisse Christi. In Thomas von Kempen spiegeln sich diese seine spirituellen Vorläufer wider, wenn er die Nachfolge Christi als den Weg des Kreuzes definiert. Christus ist das Beispiel und Vorbild für Selbsterkenntnis, Selbstkasteiung, Demut und Gehorsam, die alle vier mit den zentralen Tugenden zu tun haben, die sich im Leben Christi darstellen. Ein anderer geistlicher Autor des Mittelalters hat ebenfalls, aber eher anonym, Eingang gefunden in das Werk der Nachfolge Christi. Und zwar meine ich hier den Meister Eckhart. Die deutlichsten und frühesten Parallelen zeigen sich zu den in den letzten 200 Jahren wiederentdeckten und zusammengetragenen Schriften und Predigten von Meister Eckhart, insbesondere zu den Reden der Unterweisung und dem Buch der göttlichen Tröstung, welche um 1300 entstanden. Aus diesen Gedanken hat also Thomas von Kempen auch geschöpft. Aber auch Heinrich Seuse, Johannes Tauler, Nikolaus von Landau, Johannes von Dambach, der Franziskaner Marquard von Lindau sowie andere Autoren des 14. Jahrhunderts waren ebenso stark von Eckhart inspiriert und zitierten ihn häufig ohne Nennung seines Namens. Im Schutz der Anonymität konnte Eckharts mystischer Geist dann mittels des Werkes der Nachfolge Christi in einer für die Kirche akzeptablen Gestalt weite Verbreitung finden. Wie Zerbold, so betrachtete auch Thomas von Kempen Selbsterkenntnis als Voraussetzung für den geistlichen Fortschritt. Daher ist es wichtig, den eigenen Zustand als Sünder zu erkennen, und darauf wird in der Nachfolge Christi immer wieder abgehoben. Und auch wichtig, sich dazu zu entschließen, sein eigenes Leben in völlige Gleichförmigkeit mit dem Vorbild Christi zu bringen. Auch dazu wird immer wieder in der Nachfolge Christi aufgefordert. Thomas gebraucht in diesem Zusammenhang die Begriffe Selbstenteignung und Nacktheit zur Beschreibung dieser Grundhaltung. Christus nachfolgen heißt demnach, sich von der Liebe zu allen äußeren Dingen zurückzuziehen, sich von jeglicher Kreatur zu lösen, allen fleischlichen Leidenschaften zu widerstehen. Ich zitiere jetzt zum Abschluss dieses Abschnitts aus der Nachfolge Christi, wo es heißt: Strebe danach, bete darum, wünsche dies, aller Selbstzucht entblößt zu werden und nackt dem nackten Jesus nachzufolgen. Wünsche dem Ich zu sterben und ewig zu leben.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Spiritualität. Heute hat Pater Gregor Lenzen für uns das geistliche Schatzkästchen der Nachfolge Christi geöffnet, des kleinen Standardwerkes der geistlichen Literatur, Nachfolge Christi von Thomas von Kempen. Und wir hören von Pater Gregor, was Thomas von Kempen gesammelt hat darin über die Unterscheidung der Geister.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen ist, wie wir schon gesagt haben, ein weit verbreitetes und oft gelesenes geistliches Buch, erschienen, wie gesagt, um das Jahr 1418. Und dieses Werk gehört zur mystischen deutsch-niederländischen Schule des 14. und 15. Jahrhunderts, die wir auch mit dem Begriff Devotio Moderna belegen. Die Nachfolge Christi wurde lange als bedeutendste Anleitung zur christlichen Nachfolge angesehen und war unter Katholiken wie Protestanten verbreitet. Die Jesuiten gaben der Nachfolge Christi sogar einen Platz in dem berühmten Exerzitienbuch des heiligen Ignatius. Ursprünglich war dieses Werk in Latein verfasst, später hat es dann viele Übersetzungen gesehen. Es gibt mittlerweile mehr als 3000 verschiedene Ausgaben von der Nachfolge Christi. Eine sehr frühe handschriftliche Übersetzung ins Deutsche liegt aus dem Jahre 1434 vor und wird in Köln aufbewahrt. Die Nachfolge Christi ist in vier Bücher gegliedert, also dieses Werk ist in vier Hauptteile gegliedert und hat ihren Titel von der Überschrift des ersten dieser vier Bücher. Buch 1 leitet den Anfänger zum christlichen Leben an. Buch 2 handelt von Demut, Friedfertigkeit, Einfalt und Leidensbereitschaft. Buch 4 gibt eucharistische Betrachtungen und Gebete und das Buch 3 ist das umfangreichste. Es beleuchtet den Trost, den der Christ durch den Umgang mit Christus in einem innerlichen Leben empfängt. Und aus diesem Buch 3 schauen wir uns jetzt in der Folge dann das Kapitel 54 an, wo es eben über die Unterscheidung zwischen den Regungen der Natur und den Anregungen der Gnade geht. Also wo wir hier Regeln finden für die Unterscheidung der Geister. Wie gesagt, das ganze Werk will ein Handbuch zur christlichen Nachfolge sein, das der christlichen Seele auf dem Weg der Heiligung und zur Gemeinschaft mit Gott hilft. Die einzelnen Sätze in diesem geistlichen Werk sind Aussagen, die aus der christlichen Erfahrung fließen, aus der geistlichen Tradition, aus den Erkenntnissen und Erfahrungen großer Heiliger, wie wir schon gesehen haben. Das Leben Jesu Christi wird hier als höchstes mögliches Studium für Christen dargestellt, da seine Lehren die Lehren aller Heiligen weit übersteigt. Das Buch gibt Ratschläge zur Lektüre der Heiligen Schrift, zur Meditation, zur Unterwerfung unter geistliche Obere, Warnungen vor Versuchungen und wie man ihnen widerstehen kann, Reflexionen über den Tod und das jüngste Gericht, Meditationen über die Hingabe an Christus und Ermunterungen der Welt, den Eitelkeiten der Welt zu entfliehen. Gesagt, Weltverachtung als eines der Hauptmotive der ganzen Bewegung der Devotio Moderna spiegelt sich hier wieder, aber nicht in einer negativen Weise, sondern in Form eines Sterbens mit Christus, um Christus immer ähnlicher zu werden. Und dazu muss man vielen Haltungen in der Welt eben der Welt gegenüber sterben. Ja, das Buch ist eines der am weitesten verbreiteten und bekanntesten christlichen Andachtswerke überhaupt. Und von daher hat es auch für unsere Zeit immer noch seine Bedeutung. Gehen wir nun zum Thema unserer heutigen Sendung, der geistlichen Unterscheidung in dieser Nachfolge Christi. Da schreibt Wilhelm Schamoni: diesbezüglich als klassisch gilt Kapitel 54 des dritten Buches der Nachfolge Christi über die Unterscheidung zwischen den Regungen der Natur und den Anregungen der Gnade. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Selbstliebe des Homo incurvatus in se, wie es der heilige Bernhard genannt hat, des in sich selbst hinein verkrümmten Menschen, des sich selbst suchenden, sich selbst zum Mittelpunkt habenden Menschen und mit seinen Selbsttäuschungen. Es wird hier immer wieder von den Wirkungen der Natur und von den Wirkungen der Gnade gesprochen. Und auch dazu schreibt Schamoni: Es bleibt wahr, dass die Unterscheidung, ob etwas aus unserer erbsündlich angeschlagenen Natur oder vom Teufel stammt, oft nicht getroffen werden kann. Darum sprechen auch die Lehrer des geistlichen Lebens gewöhnlich einfach vom bösen Feind, verstehen aber darunter sowohl den Teufel wie auch alles, was aus der ungeordneten menschlichen Natur stammt. Also das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt dann im Folgenden immer von der Natur hören. Hier sind durchaus auch die Wirkungen oder die Impulse des bösen Geistes, des Teufels gemeint, nicht immer nur die erbsündlich verletzte rein menschliche Natur. Schamoni fährt fort, sie unterscheiden hier umso weniger, also sie, die Lehrer des geistlichen Lebens, einmal, weil diese Unterscheidung eine in sich selbst schwierige ist, dann aber vor allem, weil es für das praktische Verhalten auf sie gar nicht ankommt. Denn ob die Versuchung aus uns selbst, also aus unserer Natur stammt, oder vom Teufel, das, was der Versuchte zu tun hat, ist doch immer ein und dasselbe, nämlich diese Anregungen oder Impulse zurückzuweisen. Wenden wir uns nun dem konkreten Text des Kapitels 54 im dritten Buch der Nachfolge Christi zu. Dort heißt es: Sohn, du musst sorgsam Acht haben auf die Regungen der Natur und der Gnade. Durchaus einander entgegengesetzt, machen sie sich fast unmerklich geltend und könnten nur von einem geistlichen und innerlich erleuchteten Menschen voneinander unterschieden werden. Alle streben das Gute an und geben in ihren Worten und Werken etwas Gutes vor. Unter dem Scheine des Guten lassen sich deshalb viele täuschen. Also hier ist schon mal eine wichtige Grundregel ausgedrückt, dass es diese Täuschung unter dem Anschein des Guten geben kann. Hier muss man besonders vorsichtig sein. Und es wird in diesem ersten Absatz noch etwas sehr Wichtiges formuliert, dass Unterscheidung, geistliche Unterscheidung im Grunde nur aus dem Heiligen Geist heraus möglich ist. Das heißt, nur ein Mensch, der vertraut ist mit der Welt des Heiligen Geistes, ja, der den Heiligen Geist in sich hat, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, ist überhaupt fähig, diese unterschiedlichen Einflüsse und Wirkungen zu unterscheiden. Im zweiten Abschnitt heißt es dann: Die Natur ist schlau und weiß, viele anzulocken, zu bestricken und zu betören und hat dabei stets sich selbst zum Endzweck. Die Gnade hingegen wandelt in Einfalt, meidet jeden bösen Schein, ist nicht auf Täuschungen bedacht und tut alles rein um Gottes Willen, indem sie auch schließlich ihre Ruhe findet. Die Natur sträubt sich zu sterben oder unterdrückt oder überwunden zu werden, will auch nicht untertan sein oder sich freiwillig beugen. Die Gnade hingegen befleißigt sich der eigenen Abtötung, tritt der Sinnlichkeit entgegen, verlangt, unterworfen, begehrt, überwunden zu werden, will auch nicht über ihre eigene Freiheit verfügen können, sondern liebt es, in Zucht gehalten zu werden, wünscht nicht über irgendjemanden zu herrschen, sondern ist gern bereit, immer in Unterwürfigkeit gegen Gott zu leben und zu sein und zu bleiben und, Zitat, um Gottes Willen jedem menschlichen Geschöpfe demütig sich unterzuordnen, wie es im ersten Petrusbrief heißt. Die Natur arbeitet zu ihrem Vorteil und berechnet, was ihr an Gewinn von dem anderen zufließt. Die Gnade, Zitat, fragt nicht danach, was für sie nützlich oder vorteilhaft, sondern was vielen zum Besten dient, wie es im ersten Korintherbrief heißt. Die Natur nimmt gerne Ehre und Hochachtung entgegen. Die Gnade aber weist alle Ehre und Herrlichkeit getreulich Gott zu. Die Natur fürchtet Beschämung und Verachtung. Die Gnade hingegen, Zitat, freut sich für den Namen Jesu Schmach zu leiden, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Die Natur liebt Muße und körperliche Ruhe. Die Gnade aber kann nicht untätig sein und greift mit Freude zur Arbeit. Die Natur will Seltenes und Schönes haben und verabscheut das Gewöhnliche und Grobe. Die Gnade aber hat Freude an dem Schlichten und Niedrigen, beschwert sich nicht über Schweres und scheut sich nicht, ein altes Kleid anzulegen. Die Natur schätzt das Zeitliche, freut sich auf irdischen Gewinn, trauert über Schaden, wird gereizt durch ein leichtes Wort der Beleidigung. Die Gnade hat das Ewige im Auge, hängt nicht am Zeitlichen, lässt sich nicht betrüben durch Verluste und nicht erbittern durch harte Worte, weil sie ihren Schatz und ihre Freude im Himmel hat, wo nichts verloren geht. Die Natur ist begierig und pflegt lieber zu nehmen als zu geben, hat gern Eigenes und Besonderes. Die Gnade hingegen ist mildtätig und mitteilsam, geht dem Besonderen aus dem Wege, begnügt sich mit wenigem, erachtet, Zitat, geben für seliger als nehmen, wie es wiederum in der Apostelgeschichte heißt. Die Natur neigt zu den Geschöpfen, zu dem eigenen Fleische, zu Eitelkeiten und Zerstreuungen. Die Gnade zieht zu Gott und den Tugenden hin, entsagt den Geschöpfen, flieht die Welt, hasst die Gelüste des Fleisches, meidet das Umherlaufen, schämt sich, öffentlich aufzutreten. Die Natur hat gern diesen oder jenen äußeren Trost, um sich daran sinnlich zu erfreuen. Die Gnade verlangt, sich nur in Gott zu trösten und an dem höchsten Gute über alles Sichtbare hinaus sich zu erfreuen. Die Natur handelt immer des Gewinnes und des eigenen Vorteils wegen, kann nichts umsonst tun, hofft vielmehr für ihre Wohltaten ein gleiches oder etwas Besseres oder doch Lob oder Gunst zu erlangen und fordert, dass ihre Taten, ihre Geschenke, ihre Worte gehörig geschätzt werden. Die Gnade hingegen sucht nichts Zeitliches und verlangt als Lohn nichts anderes als Gott allein. Von den notwendigen zeitlichen Dingen will sie nicht mehr haben, als ihr zur Erreichung der ewigen Güter dienlich sein kann. Hier möchte ich kurz einmal einhalten und auf die große Freiheit hinweisen, die uns hier entgegenweht, wenn wir ein Leben in der Gnade führen. Ja, also die Gnade macht uns frei gegenüber den Dingen dieser Welt. Wir können zwar die Dinge dieser Welt gebrauchen, aber wir werden nicht von ihnen beherrscht. Wir behalten uns eine letzte Freiheit allem Geschaffenen gegenüber, wenn wir offen sind für die Gnade und aus der Gnade Gottes heraus leben. Diese Freiheit ist es, die wir gerade auf dem Weg der Nachfolge Christi erlangen können. Ich fahre fort im Text. Die Natur hat Freude an einer großen Anzahl von Freunden und Verwandten, rühmt sich des vornehmen Standes und des Adels des Geschlechtes, huldigt den Mächtigen, schmeichelt den Reichen, hält zu ihren Gesinnungsgenossen. Die Gnade hingegen liebt auch ihre Feinde, brüstet sich nicht wegen einer Menge von Freunden, schätzt den Stand und den Adel der Geburt nur dann, wenn er mit größerer Tugend verbunden ist, bevorzugt den Armen, nicht den Reichen, stellt sich auf die Seite des Unschuldigen, nicht des Mächtigen, zollt dem wahrhaften Beifall, nicht dem Falschen, mahnt die Guten immer noch besseren Gnadengaben nachzustreben und sich durch Tugenden dem Sohne Gottes zu verähnlichen. Hier haben wir ein weiteres großes Motiv, das in der Nachfolge Christi immer wieder aufscheint, diese Verähnlichung mit Christus, nach der man streben soll, die aber nur auf dem Weg der Selbstverleugnung und des Sterbens mit Christus und des Sterbens gegenüber dem Geist der Welt erreicht werden kann. Ich fahre fort im Text. Die Natur klagt schnell über Mangel und Beschwerde. Die Gnade weiß, die Natur, die Not standhaft zu ertragen. Die Natur bezieht alles auf sich, streitet und klagt für sich. Die Gnade hingegen führt alles auf Gott zurück, von welchem es ursprünglich ausgeht, schreibt sich selbst nichts Gutes zu und macht keinerlei Ansprüche, beginnt nicht zu streiten und zieht ihre Meinung der Ansicht anderer nicht vor, unterwirft sich vielmehr in all ihrem Denken und Sinnen der ewigen Weisheit und der göttlichen Prüfung. Die Natur wünscht, Geheimes zu erfahren und Neues zu hören, will nach außen hin auftreten und vieles durch Erfahrung kennenlernen, verlangt nach Ansehen und nach einer Tätigkeit, die Lob und Bewunderung einträgt. Die Gnade verzichtet gern darauf, neue und interessante Dinge zu vernehmen, weil dies alles von der alten Verderbnis herkommt, da es ja Neues und Bleibendes auf Erden gar nicht gibt. Sie lehrt also die Sinne im Zaume halten, eitle Selbstgefälligkeit und Prahlerei meiden, alles das, was lobenswert und wirklich bewundernswert ist, demütig verehren und bei jeder Sache und in jeder Wissenschaft den wahren Nutzen und Gewinn sowie das Lob und die Ehre Gottes suchen. Nicht sich und das Ihrige verlangt sie gefeiert zu sehen, sondern Gott, der alles aus reiner Liebe spendet, will sie in seinen Gaben haben. Auch hier darf ich kurz noch einmal einhalten und auf diese große Zielrichtung hinweisen, die hier in der Nachfolge Christi gewiesen wird. Die Umgestaltung in Christus hinein, so dass Christus letzten Endes immer mehr Gestalt im Menschen gewinnt und das dient dann zum Lob und zur Herrlichkeit, zur Verherrlichung Gottes, des Vaters, zur Erfüllung seines heiligsten Willens und zur Ausbreitung des Reiches Gottes. Und darum muss es uns allen letztlich gehen. Das unterstreicht dann noch einmal der letzte Punkt in diesem Kapitel 54, mit dem ich dann abschließe. Da heißt es, diese Gnade ist ein übernatürliches Licht und ein ganz besonderes Geschenk Gottes, das eigentliche Siegel der Auserwählten und das Unterpfand des ewigen Heiles. Sie hebt den Menschen von dem Irdischen zur Liebe des Himmlischen empor und macht ihn aus einem Fleischlichen zu einem geistlichen Menschen. Je mehr also die Natur unterdrückt und überwunden wird, desto reicher ist die Gnade, die eingegossen wird. Und Durch täglich sich erneuernde Heimsuchungen wird der innere Mensch nach dem Bilde Gottes umgestaltet.
Die geistliche Unterscheidung in der Nachfolge Christi ist das Thema in dieser Spiritualitätssendung. Ein ganz herzliches Dankeschön geht an Pater Gregor Lenzen, Provinzial der süddeutsch-österreichischen Passionistenprovinz, für seinen Vortrag zum Thema. Vielen herzlichen Dank, Pater Gregor. 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie direkt mit Pater Gregor sprechen können, auch Fragen stellen können. Herzlich willkommen und ich begrüße eine Hörerin aus Leipzig, die anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Guten Tag, hallo.
Hallo?
Ja, wir hören Sie jetzt.
Ja, ich wollte da sagen, wie mag sowas in der Ehe dann möglich sein, diese Nachfolge? Das ist doch ganz, naja, nicht ganz anders, aber doch anders.
Inwiefern anders, meinen Sie?
Ja, weil ja andere Anforderungen gestellt werden an das Leben in der Welt.
Das Leben in der Welt. Pater Gregor.
Ja, also in der Nachfolge Christi, und das wird auch in diesem Werk Nachfolge Christi immer wieder unterstrichen, geht es ja nach dem Beispiel Jesu Christi um die Erfüllung des Willens Gottes. Das ist ja die oberste Leitlinie, das oberste Programm oder Grundprogramm, könnte man sagen, was hier verfolgt werden soll. Die Erfüllung des Willens Gottes. Und darum geht es natürlich in jedem Lebensstand. Und natürlich genauso auch in der Ehe. Also sicher, die Nachfolge Christi ist jetzt aus einem geistigen Klima heraus entstanden, wo es mehr um gemeinsames Leben, um Ordensleben ging. Also aus der monastischen Tradition heraus, das ist richtig. Aber die Grundprinzipien, dass es darum geht, den Willen Gottes im Alltag und in meinem konkreten Leben zu erkennen und umzusetzen, das gilt für alle Menschen und das gilt genauso auch für Sie in der Ehe. Und natürlich, Sie haben es ja selber gesagt, wird es eine andere Gestalt haben oder andere Formen annehmen, als das eben in einer Ordensgemeinschaft der Fall sein wird. Das ist klar.
Wobei, Pater Gregor, wenn ich da sowas höre von, also was das Grundprinzip, das dahinter steht, hinter den Vorschlägen, die da gemacht werden, dann das für das geistliche Leben, dieses Sterben mit Christus, ich denke da auch Natur unterdrücken und überwinden und so, das sind ja manchmal so ganz grundsätzliche Haltungen, die unserer Zeit heute oft etwas zuwiderstehen. Also ich würde jetzt mal sagen, wir hören auch in der Kirche vor allem, wird mehr unterstrichen, auch die Selbstliebe, sie auf sich achten sollen und so. Ich sag das jetzt mal ein bisschen bös, wir sind so ein bisschen geistliche Warmduscher, fürchte ich manchmal. Und da kann so eine Spiritualität aus diesem 15. Jahrhundert gesammelt, aus den Jahrhunderten davor, uns vielleicht auch in allen Ständen etwas aufrütteln und fragen, was steht dahinter und wie sieht die Nachfolge Christi eigentlich aus?
Genau. Also wenn es um die Kernelemente geht, dann gilt das für uns alle. Ja. Sehe ich auch so. Und gerade was wir jetzt eben gehört haben, die Anregungen, die aus der rein menschlichen Natur kommen und die aus der Gnade kommen, das wurde ja jetzt dauernd hier einander gegenübergestellt, dass da wird etwas von zutiefst Menschlichem gesprochen, wenn es um unsere Natur geht. Da können wir uns alle immer wieder wiedererkennen, wie in einem Gewissensspiegel, in einem Beichtspiegel. Und da geht es nicht nur um Mönche oder Nonnen, sondern um die Menschen, so wie sie einfach sind, in allen Lebenslagen und allen Lebensständen. Ja.
Ich hoffe, die Frage unserer Hörerin aus Leipzig ist beantwortet.
Ja, wie finde ich den Willen Gottes? Im Vater Unser wird angesagt, aber wie finde ich ihn?
Ja, es wurde ein Prinzip da formuliert in diesen Grundsätzen da aus dem 54. Kapitel, nämlich, dass nur der geistliche Mensch eigentlich erkennen kann oder unterscheiden kann, und damit ist jetzt kein Stand gemeint, also wie die Geistlichen, sondern es geht darum, dass wir Menschen im Geiste sind oder werden. Das heißt, das Gebet ist unabdingbar notwendig. Also das Gebet und auch die Stille. Ist klar, dass man das im Alltag nicht immer so leicht finden kann, etwas Stille. Aber einfach dieser Kontakt mit Gott über das Gebet, dass wir uns ihm innerlich öffnen, seinem Geist öffnen, das ist die Voraussetzung, um erkennen zu können, was Gott gefällt, ja, und was wir nach seinem Willen tun sollen.
Sicher auch ein weites Feld. Ich habe auch schon gedacht, nach dem, was ich gehört habe, vielleicht sollte ich mir die Nachfolge Christi nach vielen langen Jahren nochmal zur Hand nehmen, um da auch wieder Anregungen zu bekommen. Es geht ja eigentlich darum, und das sagten Sie ja auch zum Ende hin, es geht darum, nach dem Bild Christi geformt zu werden, und darin erfüllt sich der Wille Christi in uns oder der Wille Gottes in uns.
Ja.
Ist sicher eine Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes, innerhalb von wenigen Minuten zu beantworten, ist vielleicht schwierig, aber vielleicht nehmen wir mit als Anregung, das Gebet ist unbedingte Voraussetzung, sich öffnen, frei werden von den eigenen Vorstellungen und Vorgaben, die wir oft so an das Leben machen, hinhören und dann auch immer wieder solche Werke wie etwa Thomas von Kempen zur Hand nehmen und immer wieder darin nach Anregungen forschen. Ich hoffe, es war etwas dabei. Alles Gute nach Leipzig. Wir kommen nun nach Berlin zu Frau Wagner. Grüß Sie Gott, Frau Wagner. Hallo. Haben Sie auch eine Frage?
Ja. Ja, grüß Gott. Ich habe auch eine Frage. Und zwar einmal ist die Nachfolge Christi, die lese ich immer sehr gern, und der Geist, der darin lebt, komme dann aber auch in Konflikt mit dem, was so die moderne Psychologie so sagt. Und zum Beispiel, wenn man Ablehnung erfährt, sich darüber zu freuen, das weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. Da muss man die Anhaltung Mortale irgendwie vollstrecken. Auf der anderen Seite wird ja dann doch viel darüber gesprochen, man soll seine Gefühle ausdrücken lernen, in Dialog miteinander gehen, Verletzlichkeiten auch dem anderen offenbaren, um eigentlich in eine Beziehung zu kommen. Aber nach Nachfolge Christi ist das eigentlich gar nicht so wichtig.
Ja, finde ich eine ganz spannende Frage, Frau Wagner. Das kommt mir auch schon manchmal die Anfrage. Wir haben ja heute eigentlich gelernt, in Kommunikation auch den anderen nicht einfach nur zu ertragen zum Beispiel und sich selbst abzutöten, sondern in Konflikten vielleicht auch die Chance einer Klärung für beide und eines Wachstums für beide in zum Beispiel, um ein Beispiel zu nehmen, zu sehen.
Ja, das ist richtig. Ich meine, es gibt ja auch immer eine Weiterentwicklung, von den Sehweisen her. Wir stehen mit der Nachfolge Christi, wie gesagt, im 15. Jahrhundert. Da hat man noch eine ganz andere Anthropologie vor Augen gehabt, noch ein ganz anderes Bild vom Menschen. Heute leben wir in einer Zeit, wo sich alles um den Menschen dreht, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir leben unter dem Wellness-Gedanken, also alles wird danach beurteilt, wie gut oder wie schlecht es dem Menschen damit geht, was er davon hat oder nicht hat. Das muss uns natürlich klar sein. Und so ist unsere Sehweise natürlich auch geprägt durch diesen Anthropozentrismus. Hier aus der Nachfolge Christi weht uns ein ganz anderer Geist entgegen, ein Theozentrismus oder Christozentrismus, wo Gott und Christus in der Mitte stehen und wo der Mensch sich eigentlich mit seinen Befindlichkeiten und Gefühlen doch immer wieder relativieren soll und wo es einfach wirklich darum geht, dass der Wille Gottes geschehe im eigenen Leben. Und das ist das Beste für den Menschen. Dass natürlich wir in unserer Zeit durchaus, sagen wir mal, auch jetzt Aspekte sehen, die wichtig sind und die auch für unser geistliches Leben wichtig sind, wo der Mensch auch in seiner Befindlichkeit ernster genommen wird und mehr in den Blick kommt. Das ist schon in Ordnung. Nur wie Sie selber gesagt haben, hier ist es auch wieder ist das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen. Und das braucht vielleicht jetzt auch wieder mal eine Korrektur. Man muss die Dinge zusammen sehen, denke ich.
Genau, das meinte ich mit den geistlichen Warmduschern. Man kann es auch in die eine andere Richtung übertreiben.
So ist es.
Also da können wir uns dann von den mittelalterlichen Menschen vielleicht wieder ein bisschen auf die Mitte ziehen lassen, wenn wir uns diese manchmal etwas sperrigen Gedanken auch anhören. Ich danke unserer Hörerin aus Berlin. Alles Gute, Frau Wagner. Und Herr Fritsche aus Herborn ist der Letzte in dieser Sendung. Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber wir wollen Ihre Frage doch noch hören.
Gut, falls ich dich kurz nehme, Rücksicht aufweitende. Also ich wollte gerne erst mal eine ganz einfache Frage stellen. Gibt es eine moderne Übersetzung von diesem Nachfolge Christi? Ich habe das vor mehreren Jahrhunderten mal gelesen und das konnte ich eigentlich gar nicht verstehen durch die Sprache. Gibt es eine modernere Übersetzung?
Ja, mit Sicherheit. Bloß ich kann Ihnen jetzt so die neuesten jetzt nicht nennen, aber Sie brauchen das nur im Internet eingeben. Und Sie bekommen sicher die neuesten Ausgaben der Nachfolge Christi. Also
da gut, gibt beantwortet, Dankeschön. Ja. Das, was ich gehört habe eben, ist natürlich ganz weit, weit weg von unserem Lebensgefühl. Ja. Können Sie mit einem Satz sagen, was der Hauptunterschied ist? Sie haben schon einiges in der vorhin Anruferin gesagt, warum wir das heute eigentlich gar nicht verstehen können.
Also der Hauptansatz von dieser Schrift ist, wie es Paulus ausgedrückt hat, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Darum geht es.
Zweitens, die letzte Frage, das Ziel dieser Nachfolge. Können Sie das mal mit heutigen Worten, dass ich das ausdrücken, dass ich das jemand sagen kann, irgendeinem Schlosser, Bäcker, Maurer, ohne einen großen Theologen? Wie nennt man das heute? Das muss es ja heute noch geben.
Ja, natürlich, indem wir auf das Leben Christi schauen, indem wir es betrachten, indem wir so mit Christus in eine innere Beziehung treten und versuchen, ihn auch nachzuahmen, soll eben dieser Christus mit seinen ganzen Haltungen und Tugenden, die er uns vorgelebt hat und wie wir sie aus dem Evangelium lesen können, soll in uns lebendig werden. Der Mensch soll dadurch umgestaltet, gewandelt werden. Wir sollen besser werden dadurch und etwas von der Liebe und Menschenfreundlichkeit Christi ausstrahlen können. Dass wir nicht einfach nur die alten Egoisten bleiben und sind, die wir von unserer erbsündlich verletzten Natur eben sind. Da soll eine Umgestaltung, Veränderung, Fortentwicklung stattfinden.
Dass vielleicht ein inneres Wachstum durch den Geist Gottes, der in uns wirkt und Hindernisse, die wir in uns tragen, überwindet. Ich denke, das weiß jeder, der das spürt, es einfach, dass er oft nicht tut, wie er eigentlich möchte und weiß, dass es richtig ist und damit dem Geist Gottes an der Hand der Heiligen Schrift auch und der geistlichen Autoren einen Weg zu gehen, innerlich, man könnte auch sagen, es ist ein beliebtes Wort heute, innerlich immer freier zu werden, nicht freier, seinen eigenen freien Willen immer besser mit der Tugend einzusetzen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pater Gregor, dass Sie uns diese für uns vielleicht, wir haben es gehört, auch manchmal sperrige Schrift der Nachfolge Christi nochmal auf die geistliche Unterscheidung hin geöffnet haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Serie, Pater Gregor Lenzen. Alles Gute wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gabi Fröhlich ist mein Name. Pater Gregor gibt uns noch kurz seinen Segen mit.
Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.